Das Bekenntnis. Allen, die gerechtfertigt sind, hat es Gott gefallen, sie in und um seines eingeborenen Sohnes Jesu Christi willen der Gnade der Kindschaft teilhaftig zu machen, durch diese werden sie in die Zahl der Kinder Gottes aufgenommen und genießen die Freiheiten und Vorrechte der Kinder Gottes. Sein Name wird über sie genannt, sie empfangen den Geist der Kindschaft, haben freien Zugang zum Thron der Gnade, werden befähigt, aber, lieber Vater, zu rufen, sie werden von ihm bemitleidet, beschützt, versorgt und gezüchtigt wie von einem Vater, dennoch werden sie niemals verstoßen, sondern sind versiegelt auf den Tag der Erlösung und erben die Verheißungen als Erben der ewigen Seligkeit. Westminster Bekenntnis, Kapitel 12, Abschnitt 1. Einleitung. Manchmal scheint der Apostel mitten im Schreiben innezuhalten, als wäre die Wahrheit, die er niederschreiben will, zu groß, um ohne einen tiefen Atemzug ausgesprochen zu werden. Ein solcher Augenblick findet sich gegen Ende des 8. Kapitels des Römerbriefs. Paulus hat das Fundament der Rechtfertigung gelegt, keine Verdammnis, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus, und nun schickt er sich an, das Ziel zu enthüllen, auf das alles zulief. Ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, schreibt er, durch den wir rufen, aber, lieber Vater. Das Wort, das er wählt, huiothesia, stammt aus der Rechtssprache der griechisch-römischen Welt, nicht aus der Sprache der Synagoge. Es bezeichnet jenen feierlichen, bindenden, unwiderruflichen Akt, durch den ein Mann ein Kind, das nicht von ihm abstammte, zu seinem eigenen Kind machte, mit allen Rechten, dem Namen, dem Erbe und der Stellung eines leiblichen Sohnes. Das tut Gott für jeden Sünder, den er rechtfertigt. Nicht nur spricht er ihn im himmlischen Gericht frei, schon das wäre Barmherzigkeit ohne Maß. Nein, er führt ihn aus dem Gerichtssaal in die Wohnstube der Familie. Nicht nur nimmt er ihm die Schuld, er verleiht ihm eine Kindschaft, so wirklich und vollständig, dass der Apostel Johannes, als er sie betrachtet, nur staunend ausrufen kann, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Das Griechische dieses Verses trägt eine Fremdheit in sich, potapen agapen, welch eine Liebe, als durchforsche Johannes alle Kammern menschlicher Zuneigung und finde nichts, das dieser Liebe entspricht. Es ist die Liebe eines anderen Landes. Das 12. Kapitel des Bekenntnisses, obwohl es nur einen einzigen Abschnitt umfasst, nimmt diese Wahrheit auf und hält sie uns entgegen wie ein Juwel, das man gegen das Licht dreht. Die Westminster-Väter schreiten vom Gerichtssaal der Rechtfertigung in Kapitel 11 zum Herdfeuer der Familie in Kapitel 12, und sie tun das nicht, weil es sich um zwei getrennte Wohltaten handelt, sondern weil die Annahme an Kindesstatt der untrennbare Begleiter der Rechtfertigung ist. Jeder gerechtfertigte Sünder ist ein adoptiertes Kind. Den Gedanken, es könne einen Sünder geben, dessen Sünden vergeben sind, der aber dennoch als Fremdling vor dem Tor steht, lässt das Bekenntnis nicht zu. In dem Augenblick, da der Richter dich in Christus für gerecht erklärt, öffnet der Vater seine Arme und nennt dich Sohn. Diese Lehre ist in manchen Teilen der Kirche seltsam vernachlässigt worden, selbst unter denen, die an der Rechtfertigung aus Glauben festhalten. Wir haben den forensischen Charakter der Rechtfertigung so sehr betont, dass sie eine rechtliche Erklärung ist, keine innere Umwandlung, dass wir zuweilen so gesprochen haben, als ende das Evangelium an der Tür des Gerichtssaals. Aber Gott lässt uns nicht auf den Stufen des Gerichtsgebäudes stehen, mit dem Freispruch in der Hand, und uns fragen, ob wir wohl weiter eintreten dürfen. Er holt uns hinein. Er setzt uns an seinen Tisch. Er legt seinen Namen auf uns und seinen Geist in uns, und er fordert uns auf, ihn so zu nennen, wie nur der ewige Sohn das natürliche Recht hat, ihn zu nennen, Vater. Wenn wir dieses neue Kapitel des Bekenntnisses aufschlagen, dann lasst uns die Größe des Vorrechts bedenken, das uns zuteil geworden ist. Die Annahme an Kindesstatt ist keine Metapher. Sie ist eine Rechtswirklichkeit im himmlischen Bereich, gegründet im ewigen Ratschluss Gottes, erkauft durch das Blut Christi und zugeeignet durch den Geist, der die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgießt. Was die Rechtfertigung erklärt, das besiegelt die Kindschaft. Wir sind nicht nur begnadigte Verbrecher, wir sind geliebte Kinder. Und alles, was in diesem Abschnitt folgt, das Mitleid, der Schutz, die Versorgung, die Züchtigung, das Erbe, fließt aus dieser Tatsache. Die biblischen Grundlagen. Die Lehre von der Annahme an Kindesstatt, obwohl der Begriff selbst ein ausgeprägt paulinischer ist, durchzieht das gesamte Gewebe der Heiligen Schrift. Sie ist das Ziel, auf das sich das ganze Drama der Erlösung zubewegt, ein Volk, das nicht nur Untertanen eines Königs, sondern Kinder eines Vaters ist, nicht nur Knechte in einem Haushalt, sondern Söhne in einem Heim. Der Apostel Paulus verwendet die Sprache der Adoption an drei entscheidenden Wendepunkten seiner Briefe, jedes Mal mit einem etwas anderen Akzent, und zusammen bilden sie das apostolische Fundament, auf dem das Bekenntnis ruht. Im Römerbrief erscheint die Kindschaft als gegenwärtige Erfahrung und künftige Hoffnung des Glaubenden. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Gegensatz, den Paulus zeichnet, ist mit Bedacht gewählt. Unter dem Gesetz selbst als Gläubiger unter der alttestamentlichen Haushaltung gab es einen gewissen knechtischen Geist, eine sklavische Furcht, die den Zugang zu Gott begleitete. Der Vorhang war noch nicht zerrissen, der Weg in das Allerheiligste war noch nicht offenbar. Unter dem neuen Bund aber ist der Geist, den wir empfangen, nicht ein Geist der Knechtschaft, der uns vor einer unnahbaren Majestät kauern lässt, sondern der Geist der Huiotesia, der uns befähigt, unsere Stimme zu erheben und den Allmächtigen mit dem zärtlichsten Namen zu rufen, den ein Kind sprechen kann. Das Wort aber ist die aramäische Verkleinerungsform, die ein kleines Kind für seinen Vater gebraucht. Kein förmlicher Titel, sondern eine vertraute Anrede. Es ist dasselbe Wort, das Jesus selbst in Gethsemane gebrauchte, aber, mein Vater, alles ist dir möglich. Der Geist legt uns eben das Wort auf die Lippen, das der ewige Sohn gebraucht, weil wir in dieselbe familiäre Beziehung aufgenommen worden sind, er als Sohn von Natur, wir als Söhne aus Gnade. Paulus treibt die Folgerung weiter, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Der Gedankengang ist unerbittlich, wenn Kinder, dann Erben. Nicht Knechte, die man entlassen kann, nicht Mieter, denen man kündigen kann, Erben, Besitzer eines künftigen Erbes, das nicht genommen werden kann, weil es in unserer Identität gründet. Und nicht nur Erben nebeneinander, sondern Miterben mit Christus. Was Christus Kraft seiner Sohnschaft erbt, das erben wir Kraft unserer Annahme in seine Familie. Im Galaterbrief stellt Paulus die Kindschaft ins Zentrum seiner Auseinandersetzung mit den Judaisten. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der ruft, Abba, lieber Vater. Hier wird der Zweck der Menschwerdung ausdrücklich mit der Adoption verknüpft. Christus wurde unter das Gesetz gesandt, nicht nur um uns von der Strafe des Gesetzes zu befreien, sondern um uns den Stand von Söhnen zu erwerben. Das Wort für Erlösung, Exagorazo, stammt vom Marktplatz, aus der Sklaverei freikaufen. Aber die Erlösung ist nicht Selbstzweck, sie ist auf die Kindschaft hingeordnet. Der dritte große paulinische Abschnitt steht im Epheserbrief, wo die Adoption bis in den ewigen Ratschluss zurückverfolgt wird. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Bevor die Welt erschaffen wurde, bevor Adam seinen ersten Atemzug im Garten Eden tat, bevor der Sündenfall das Menschengeschlecht in den Abgrund riss, da hat Gott beschlossen, sich ein Volk an Kindesstatt anzunehmen. Die Annahme an Kindesstatt ist nicht Gottes Notplan, nicht seine Antwort auf die unvorhergesehene Katastrophe der Sünde. Sie war von Anfang an seine Absicht. Das griechische Porisas vorherbestimmt stellt die Adoption in den Bereich göttlicher Souveränität, nicht menschlicher Anstrengung. Wir nehmen uns nicht selbst in Gottes Familie auf und wir verdienen uns den Stand nicht durch Gehorsam. Von Ewigkeit her, im Geheimnis seines Willens, hat Gott seine Liebe auf bestimmte Personen gerichtet und beschlossen, dass sie seine Kinder sein sollen durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen, der Eudokia seines Willens. Der Grund unserer Kindschaft liegt nicht in uns, sondern in der souveränen Freude Gottes. Der Apostel Johannes betrachtet die Kindschaft mit einem Staunen, das mit jeder Rückkehr zu diesem Thema zu wachsen scheint. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Johannes betont die gegenwärtige Wirklichkeit und die künftige Vollendung zugleich. Wir sind schon Gottes Kinder, das ist kein ersehnter Zustand, sondern gegenwärtiger Besitz. Und doch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden, die volle Herrlichkeit unserer Kindschaft ist verborgen, verhüllt hinter der Schwachheit und Sünde, die noch an uns haften. Aber der Schleier wird bei Christi Erscheinen gelüftet werden, wenn unsere Kindschaft, die jetzt eine rechtliche Wirklichkeit und eine geistliche Erfahrung ist, zu einer sichtbaren Verwandlung wird. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Der Anblick Christi in seiner Herrlichkeit wird vollenden, was die Adoption begonnen hat. Unser Herr selbst spricht in seinem hohenpriesterlichen Gebet von den Glaubenden als solchen, die der Vater ihm gegeben hat, und er bittet, dass sie eins seien, wie er und der Vater eins sind, eine Teilhabe am göttlichen Familienleben, vor der einem der Atem stockt. Und in der Bergpredigt lehrt er seine Jünger, Gott im Gebet nicht als den Allmächtigen oder den souveränen Herrn anzureden, sondern als unser Vater in dem Himmel. Das ganze Gebet ist von der Wirklichkeit der Adoption geprägt. Wir kommen als Kinder zu einem Vater, der unsere Bedürfnisse kennt, unsere Schulden vergibt und uns vom Bösen erlöst. Auch das Alte Testament, obwohl es den Fachbegriff Adoption nicht verwendet, ist von dieser Wirklichkeit durchtränkt. Als Gott Israel aus Ägypten ruft, trägt er Mose auf, dem Pharao zu sagen, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Die nationale Sohnschaft Israels war Vorbild und Schatten der persönlichen Kindschaft, die jeder Glaubende unter dem neuen Bund genießt. Der Prophet Hosea blickt voraus auf den Tag, da der Bund in Christus erneuert wird, und ruft, ihr seid Kinder des lebendigen Gottes. Und David spricht in den Psalmen von Gott als einem Vater, der sich über seine Kinder erbarmt, der weiß, was für ein Gemächte wir sind, und daran denkt, dass wir Staub sind. Die zärtliche Vaterschaft Gottes über sein Volk ist keine Erfindung des Neuen Testaments, sie ist das beständige Zeugnis der Schrift von ihren ersten Seiten an. Höre, wie der Psalmist sein Herz vor dem Herrn ausbreitet, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gemächte wir sind, er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Das hebräische Wort für Erbarmen, Racham, ist verwandt mit dem Wort für Mutterschoß. Es ist das Erbarmen dessen, der das Kind ins Dasein gebracht hat, nicht das Mitleid eines Fremden, der am Wegesrand eine Not sieht und ein Almosen hinwirft. Und David tut etwas Entscheidendes, er verbindet das Erbarmen Gottes mit der Kenntnis unserer Gebrechlichkeit. Nicht obwohl er weiß, dass wir Staub sind, erbarmt er sich, sondern weil er es weiß. Seine Vaterschaft ist die Vaterschaft dessen, der die Schwäche seiner Kinder kennt, ehe sie sprechen können. Was die Westminster-Väter meinten. Die Westminster-Synode hat der Adoption ein eigenes Kapitel gewidmet, einen einzigen Abschnitt, aber immerhin ein ganzes Kapitel, und diese Entscheidung ist theologisch bedeutsam. In vielen Bekenntnisschriften der Reformationszeit wurde die Annahme an Kindesstatt als untergeordneter Aspekt der Rechtfertigung oder der Heiligung behandelt. Die Westminster-Väter gaben ihr ein eigenes Kapitel und setzten damit ein Zeichen, dies ist keine Fußnote zum Evangelium, sondern ein grundlegender Aspekt des Heils, das Christus erworben hat. Der Aufbau des Bekenntnisses erzählt die Geschichte. Kapitel 10 – Die wirksame Berufung. Kapitel 11 – Die Rechtfertigung. Kapitel 12 – Die Annahme an Kindesstatt. Kapitel 13 – Die Heiligung. Die wirksame Berufung holt den Sünder aus der Welt heraus und in die Gemeinschaft mit Christus hinein. Die Rechtfertigung erklärt ihn für gerecht auf der Grundlage von Christi zugerechneter Gerechtigkeit. Die Annahme an Kindesstatt verleiht ihm die Vorrechte und den Stand eines Kindes Gottes. Die Heiligung formt ihn dann fortschreitend in das Familienbild um. Die Adoption ist die Brücke zwischen dem Formsischen und dem Umgestaltenden, der rechtliche Akt, der eine Beziehung herstellt, aus der das ganze christliche Leben fließt. Die Väter kämpften, wie so oft, an mehreren Fronten zugleich. Gegen Rom, das die Lehre von der Adoption verdunkelt hatte, indem es ein kunstvolles System priesterlicher Vermittlung errichtete, das die Glaubenden auf Armeslänge von Gott fernhielt. Das Bekenntnis besteht darauf, dass jeder Glaubende unmittelbaren, freien Zugang zum Gnadenthron hat. Es bedarf keines menschlichen Mittlers, der eine Mittler, Jesus Christus, hat uns in die Familie geführt, und wir kommen zum Vater unmittelbar, wie Kinder zu ihrem Vater. Gegen die Antinomer, die sich einbildeten, ihr Stand als Kinder befreie sie von der Zucht des Vaters, das Bekenntnis besteht darauf, dass Gott seine Kinder züchtigt, nicht strafend, wie ein Richter einen Verbrecher bestraft, sondern erziehend, wie ein Vater seinen Sohn formt. Gegen die Sotienianer, die Adoption zu einer bloß moralischen Besserung oder einer Veränderung im subjektiven Zustand des Glaubenden herabstuften, das Bekenntnis besteht auf ihrem objektiven, rechtlichen und unveränderlichen Charakter. Die Sprache der Väter ist mit Bedacht gewählt. Sie sagen, dass es Gott gefallen hat, uns der Gnade der Kindschaft teilhaftig zu machen. Das ist die Sprache souveräner, unverdienter Herablassung. Gott war unter keiner Notwendigkeit, uns zu adoptieren. Er schuldete uns die Sohnschaft nicht, so wenig wie ein König einem verurteilten Rebellen einen Platz an seiner Tafel schuldet. Die Adoption ist ein reiner Akt göttlicher Güte, der aus dem Wohlgefallen seines Willens fließt, von dem Paulus im Epheserbrief spricht. Die Väter verankern die Adoption in der Person und im Werk Christi, in und um seines eingeborenen Sohnes Jesu Christi willen. Wir werden nicht auf der Grundlage von irgendetwas in uns adoptiert, nicht unseres Glaubens, nicht unserer Buße, nicht unseres Gehorsams. Wir werden in Christus adoptiert, weil wir mit dem vereinigt sind, der Sohn von Natur ist, und um Christi willen, weil sein Verdienst jede Segnung des Gnadenbundes erkauft. Unsere Sohnschaft ist eine teilhabende Sohnschaft, wir haben Anteil an der Sohnschaft Christi, ohne jemals das zu werden, was er dem Wesen nach ist. Er ist der ewige, natürliche Sohn, wir sind angenommene Söhne. Aber die Annahme ist so wirklich und die Gemeinschaft so eng, dass der Vater uns mit derselben Liebe liebt, mit der er den Sohn liebt, wie Christus selbst in Johannes 17 gebetet hat. Dann zählen die Väter die Vorrechte der Adoption auf, wie ein Psalm, der sich vor uns ausbreitet. Wir werden in die Zahl der Kinder Gottes aufgenommen, eingetragen in das Familienregister. Wir genießen die Freiheiten und Vorrechte dieses Standes, Befreiung aus der Knechtschaft, Zugang zur Gegenwart des Vaters, Anteil am Erbe. Der Name Gottes wird über uns genannt, wir heißen Christen, gezeichnet als Zugehörige des Hauses Gottes. Wir empfangen den Geist der Kindschaft, den innewohnenden Tröster, der unserem Geist bezeugt, dass wir Gott gehören. Wir haben freien Zugang zum Thron der Gnade, der Weg ins Allerheiligste steht offen, und wir kommen nicht kriechend, sondern zuversichtlich, nicht als Fremde, sondern als Kinder, die nach Hause kommen. Die Väter wenden sich dann der fortwährenden Fürsorge des Vaters zu. Er bemitleidet sie, das hebräische Racham, das zärtliche Erbarmen eines Vaters für ein hilfloses Kind. Er beschützt sie, niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Er versorgt sie, jede gute Gabe kommt herab vom Vater des Lichts. Er züchtigt sie und das unterscheidet wahre Sohnschaft von bloßem Eintrag in eine Liste. Ein Vater erzieht den Sohn, den er liebt, ein Richter bestraft den Verbrecher, den er verurteilt. Die Züchtigung des Herrn ist kein Zeichen der Verwerfung, sondern der Annahme. Und dann der Höhepunkt, dennoch werden sie niemals verstoßen, sondern sind versiegelt auf den Tag der Erlösung und erben die Verheißungen als Erben der ewigen Seligkeit. Hier greift das Bekenntnis die goldene Kette von Römer 8 auf, die er vorherbestimmt hat, die hat er berufen, die er gerechtfertigt hat, die hat er adoptiert, und die er adoptiert hat, die wird er niemals verstoßen. Das Siegel des Geistes ist die Anzahlung, das Arabon, des vollen Erbes. Wir sind Erben der ewigen Seligkeit, und ein Erbe kann nicht enterbt werden, wenn das Erbe einmal durch das Blut des ewigen Bundes versiegelt ist. Theologische Tiefe. Calvin bemerkt, dass der Geist der Kindschaft uns gerade darum gegeben ist, weil unser Herz sich so schwer zur Gewissheit durchringt, dass Gott unser Vater ist. Wir fühlen unsere Unwürdigkeit, und der Teufel flüstert uns ein, es sei Vermessenheit, einen so engen Umgang mit dem Allmächtigen in Anspruch zu nehmen. Gegen all das, so Calvin, ist der Geist als Zeuge gesandt, nicht als Zeuge unserer Würdigkeit, sondern als Zeuge unserer Sohnschaft. Bullinger hat in seinen Dekaden die Adoption in den weiteren Rahmen der Bundestheologie eingezeichnet. Der Bund, den Gott mit Abraham schloss, enthielt die Verheißung, ich will dein und deiner Nachkommen Gott sein. Diese Bundesformel, so Bullinger, ist im Kern eine Adoptionsformel. Wenn Gott zu einem Menschen sagt, ich will dein Gott sein, dann sagt er damit, ich will dein Vater sein, und du sollst mein Kind sein. Die ganze Heilsgeschichte ist die Entfaltung dieser einen Verheißung, und in Christus, dem wahren Samen Abrahams, wird sie für alle Glaubenden Wirklichkeit. Die Taufe ist das sichtbare Siegel dieser Adoption, der Name des dreieinigen Gottes wird über dem Täufling genannt, und damit wird er für immer als Eigentum der göttlichen Familie gekennzeichnet. Zwingli entfaltet in seiner Schrift von der Klarheit und Gewissheit des Wortes Gottes einen Gedanken, der für die reformierte Auffassung der Adoption grundlegend ist. Die Gewissheit unserer Gotteskindschaft ruht nicht auf inneren Erfahrungen, sondern auf dem äußeren, gepredigten Wort der Verheißung. Der Geist wirkt nicht neben dem Wort, sondern durch das Wort. Dass wir Kinder Gottes sind, wissen wir nicht, weil wir es in uns fühlen, sondern weil Gott es uns in seinem Wort zusagt und der Geist uns befähigt, dieser Zusage zu vertrauen. Thomas Watson behandelt die Adoption in seinem Body of Divinity so lebendig und herzlich, wie man es von ihm kennt. Er stellt eine Reihe bohrender Fragen, die dem Glaubenden helfen sollen, zu erkennen, ob er wirklich adoptiert ist. Haben wir den Geist der Kindschaft, der unserem Geist Zeugnis gibt? Lieben wir den Vater mit kindlicher Liebe? Gleichen wir dem Vater in der Heiligkeit? Watson schreibt, ein Kind Gottes wird seinem Vater ähnlich sein. Es wird barmherzig sein, wie sein Vater barmherzig ist, heilig, wie sein Vater heilig ist. Wer ein Kind Gottes ist, der atmet nach Heiligkeit. Watson ist sorgfältig zu bemerken, dass diese Ähnlichkeit nicht der Grund unserer Kindschaft ist, das ist Christus allein, aber sie ist deren Beweis. Und dennoch ist Watson auch zärtlich gegenüber schwachen Glaubenden, die so wenig vom Familienbild an sich entdecken, dass sie an ihrer Adoption zweifeln. Ein Kind mag die Züge des Vaters tragen, schreibt er, auch wenn sie in der Kindheit nur schwach gezeichnet sind. Charles Hodge betont eine oft verwischte Unterscheidung, die zwischen der allgemeinen Vaterschaft Gottes über alle Menschen als Geschöpfe und der besonderen Vaterschaft über die Glaubenden als adoptierte Kinder. Gott ist der Vater aller Menschen im Sinne der Schöpfung, schreibt er, aber er ist der Vater der Glaubenden im Sinne der Adoption und Wiedergeburt. Das erste Verhältnis verleiht keinen Anspruch auf das Erbe des ewigen Lebens, das zweite verleiht einen Anspruch, der nicht verloren gehen kann. Wenn jeder von Natur ein Kind Gottes wäre, wäre das Kreuz nicht nötig gewesen, um Feinde zu versöhnen, sondern nur, um Unwissende zu unterrichten. Wir sind, wie Paulus sagt, von Natur Kinder des Zorns, und die Aufnahme in die Familie Gottes ist ein übernatürlicher Gnadenakt, vollbracht durch Christus, zugeeignet durch den Geist. John Owen hat in seiner Abhandlung von der Gemeinschaft mit Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist darauf bestanden, dass die Adoption nicht nur ein forensischer Stand ist, sondern ein persönliches Verhältnis, das man geistlich genießt. Er unterscheidet zwischen der allgemeinen Liebe Gottes zu allen seinen Geschöpfen und der besonderen, väterlichen Liebe zu seinen adoptierten Kindern. Es gibt eine Liebe Gottes, die allen seinen Werken gemein ist, schreibt Owen, aber die Liebe, mit der er seine adoptierten Kinder liebt, ist eine Liebe der Nähe, des Wohlgefallens, der vertrauten Zuneigung. Der Vater ist der Quell der Adoption, der Sohn ist der Erwerber durch seinen Gehorsam und sein Blut, mit dem er das Recht erwirkt hat, dass Sünder zu Söhnen werden, der Geist ist der Zueigner und Zeuge, der uns in die Erfahrung dessen hineinbringt, was Christus erworben und der Vater beschlossen hat. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, was verrät dein Gebet über dein Bewusstsein der Kindschaft? Wenn du den Allmächtigen anredest, kommst du dann wie ein Knecht oder wie ein Kind zu seinem Vater. Das Bekenntnis lehrt, dass eines der Vorrechte der Adoption der freie Zugang zum Thron der Gnade ist. Das griechische Wort für diesen Freimut ist Paresia, die Freiheit der Rede, die Zuversicht, nicht zurückzuhalten. Ein Sklave vor einem Tyrannen wog jedes Wort ab, ein Kind in der Gegenwart eines liebenden Vaters spricht frei heraus. Lass die Lehre von der Annahme an Kindesstatt die knechtische Furcht aus deinem Gebetsleben vertreiben. Zweitens, nimm die Züchtigung des Vaters als Beweis deiner Sohnschaft an. Das Bekenntnis zählt die Züchtigung ausdrücklich zu den Vorrechten der Adoption, und der Hebräerbrief widmet diesem Punkt einen eigenen Abschnitt. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn, und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn Gott dich nicht züchtigte, wäre das der Beweis, dass du kein Sohn bist. Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr ausgestoßeni und nicht Kinder. Wenn Trübsal kommt, deute sie nicht als die Peitsche eines zornigen Richters, sondern als die erziehende Hand eines liebenden Vaters. Drittens, ruhe in der Sicherheit deiner Adoption. Das Bekenntnis erklärt, dass die von Gott Adoptierten niemals verstoßen werden. Der Grund dieser Verheißung liegt nicht in der Beständigkeit deines Glaubens, sondern im unwandelbaren Ratschluss Gottes und im vollbrachten Werk Christi. Deine Sünden, so schwer sie auch sein mögen, machen deine Adoption nicht rückgängig. Sie betrüben den Vater, sie unterbrechen die süße Gemeinschaft, aber sie können nicht ungeschehen machen, was die Gnade geschaffen hat. Ein verlorener Sohn bleibt ein Sohn. Viertens, lass deine Adoption dein Leiden prägen. Paulus stellt eine ausdrückliche Verbindung her, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Der Weg zum Erbe führt durch das Tal des Mit-Christus-Leidens, nicht als Bedingung, um die Sohnschaft zu verdienen, sondern als der verordnete Pfad, auf dem adoptierte Kinder für ihr Erbe zubereitet werden. Christus selbst hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt, und wir werden in sein Bild verwandelt. Wenn du ungerecht leidest, wenn du unter der Last einer gefallenen Welt seufzt, dann sage nicht, Gott hat mich verlassen. Sage vielmehr, Gott behandelt mich als Sohn und führt mich auf demselben Weg, den er meinen älteren Bruder geführt hat. Der Geist der Kindschaft bewahrt uns nicht vor dem Leiden, er trägt uns hindurch und vertieft unsere Sehnsucht nach dem Tag der Erlösung unseres Leibes. Fünftens, trachte nach der Familienähnlichkeit. Watzungsprüffrage, gleicht das Kind dem Vater? Ist keine Bedingung der Kindschaft, sondern eine Folge, und wo die Folge gänzlich fehlt, muss die Wirklichkeit in Frage gestellt werden. Als gehorsame Kinder, schreibt Petrus, gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Das Argument gründet in der Identität, ihr seid Kinder eines heiligen Vaters, darum lebt so, wie es dem Charakter der Familie entspricht. Ein Kind, das versteht, was es den Vater gekostet hat, es zu adoptieren, das Blut seines einzigen Sohnes, wird dieses Blut nicht mit Füßen treten. Jage der Heiligung nach, nicht um dir deinen Platz am Tisch zu verdienen, sondern weil du schon dort sitzt. Sechstens, lerne, die kleinen Beweise deiner Sohnschaft zu erkennen. Wir neigen dazu, die Hand des Vaters nur in den großen Wendungen des Lebens zu sehen. Aber die Vaterschaft Gottes zeigt sich auch in den unscheinbaren Gaben des Alltags. Dass du heute Morgen aufgewacht bist und ein Gebet auf deinen Lippen lag, ist das nicht die Stimme des Geistes der Kindschaft? Dass ein Bibelwort dich traf, als du es am nötigsten brauchtest, war das Zufall? Dass dein Gewissen sich regte, als du im Begriff warst zu sündigen, war das nicht die Zucht des Vaters? Der Glaubende, der auf diese kleinen Zeichen achtet, häuft einen Schatz an Erinnerungen an, von dem er in künftigen Nöten zehrt. Gebet. O gnädiger und liebender Vater, der du deinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hast, und der du uns in und um dieses geliebten Sohnes willen gewürdigt hast, uns, die wir von Natur Kinder des Zorns waren, Fremdlinge den Bündnissen der Verheißung gegenüber, der Gnade der Kindschaft teilhaftig zu machen, wir preisen dich und danken dir für diese unaussprechliche Gabe. Wir sind nicht wert, deine Kinder zu heißen. Wir haben nichts in uns selbst, das uns deiner Gunst empfehlen könnte. Unsere Sünden erheben sich gegen uns und unser Gewissen bezeugt, dass wir nicht einmal einen Platz unter deinen Knechten verdienen, geschweige denn einen Sitz an deinem Tisch. Und doch hast du dies getan, nach dem Wohlgefallen deines Willens, und unser Mund ist verschlossen vor Staunen. Lehre uns, o Vater, in dem vollen Genuss unserer Kindschaft zu leben. Gib uns den Geist der Kindschaft in immer reicherem Maß, damit wir mit heiligem Freimut rufen, aber, lieber Vater, und das Zeugnis dieses Geistes in unserem Innersten erkennen. Befreie uns von dem knechtischen Geist, der vor dir kauert wie vor einem Zuchtmeister, treibe die sklavische Furcht aus, die an deiner Liebe zweifelt und unser Willkommensein in Frage stellt. Lass uns freien Zugang zu deinem Gnadenthron finden, nicht weil wir in uns selbst kühn wären, sondern weil das Blut Jesu einen neuen und lebendigen Weg gebahnt hat und der Geist Jesu den Ruf der Kindschaft auf unsere Lippen gelegt hat. Wir danken dir für das Erbarmen, das du deinen Kindern erweist. Du weißt, was für ein Gemächte wir sind, du gedenkst daran, dass wir Staub sind. Wenn wir straucheln, verstößt du uns nicht. Wenn wir uns verirren, gehst du uns nach. Wir preisen dich für deinen Schutz, dass niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Wir danken dir für deine Versorgung, dass du all unseren Mangel erfüllst nach deinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Wir danken dir selbst für deine Züchtigung, auch wenn unser Fleisch dagegen aufbegehrt. Gib uns die Gnade, die Rute als aus deiner Vaterhand kommend zu empfangen, sie nicht gering zu achten, unter ihr nicht zu verzagen, sondern durch sie in der Gerechtigkeit geübt zu werden, damit sie als friedvolle Frucht der Gerechtigkeit denen zuteil werde, die durch sie geübt sind. Bewahre uns vor dem viel schlimmeren Zustand, uns selbst überlassen zu sein, ungezüchtigt, ungetadelt, weil wir nicht deine Kinder wären. Versiegle uns, so bitten wir dich, auf den Tag der Erlösung. Keine Prüfung erschüttere unser Vertrauen auf das Erbe, das im Himmel für uns aufbewahrt ist. Keine Sünde scheide uns von der Liebe, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Bewahre uns durch deine Macht im Glauben zur Seligkeit, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Und wenn der festgesetzte Tag kommt und die Söhne Gottes in Herrlichkeit offenbar werden und wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen, nicht mehr durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, sondern erkennend, wie wir erkannt sind, dann wird unsere Kindschaft vollendet sein. Und wir werden dir gleich sein, denn wir werden dich sehen, wie du bist. Bis zu jenem Tag läutere uns die Hoffnung auf unser Erbe, wie auch du rein bist. Die Würde unserer Berufung als deine Kinder bestimme unser Verhalten in dieser Welt, dass wir würdig wandeln der Berufung, mit der wir berufen sind, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, einander ertragend in Liebe. Lass uns die Familienähnlichkeit tragen, dass die Welt unsere guten Werke sieht und dich preist, unseren Vater im Himmel. Dies alles bitten wir im Namen Jesu Christi, deines eingeborenen, natürlichen und ewigen Sohnes, unseres älteren Bruders und unseres einzigen Mittlers, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, ein Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.